Wie Anna gerade schon gesagt hat, wir sind in der Passionszeit. Wir bewegen uns stracks auf die Karwoche zu. Nächste Woche ist Karfreitag und Ostersonntag. Aber heute ist erstmal Palmsonntag. Und der Palmsonntag ist nach der Begebenheit benannt, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Es wird in den verschiedenen Evangelien beschrieben, wie Jesus, der in Galiläa in einer Stadt gewirkt hat, dann nach Jerusalem kommt und während die Menschen um ihn herum ihm zur Ehre mit Palmzweige eben auf den Boden legen, ihn bejubeln, darum Palmsonntag. Und er zieht eben in diese Stadt ein und die dramatischen Geschehnisse rund um seinen Tod und das Kreuz, sie rücken näher, liegen aber noch vor ihm, liegen noch in der Zukunft. Der Palmsonntag ist also so eine Art Grenzgang. Jesus ist schon in der Stadt angekommen, in der er seinen Tod finden wird, und noch ist es aber noch nicht so weit. Noch ist er in Jerusalem erstmal angekommen, noch wirkt er dort, noch begegnet er Menschen. Und bei all dem spricht er aber schon von dem, was kommen wird, und er macht auch immer wieder deutlich, worum es ihm bei seinem Wirken geht. Und eine dieser Begegnungen, die er in dieser Zeit mit einem Menschen, hat, möchten wir uns heute anschauen. Und ich lese sie uns aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Dinare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Jesus begegnet hier also dieser Frau oder er, sie kommt zu ihm. Und das ist eine Begegnung, die für uns heute nicht so richtig leicht verständlich ist. Dazu trägt einmal bei, dass über die Frau nicht besonders viel gesagt wird. Sie bleibt unbekannt, auch von ihren Motiven erfährt man wenig. Es ist eine sehr unbekannte Geste, die sie tut. Und dann gibt es eben verschiedene Reaktionen auf diese Geste. Einmal die Menschen, die sie kritisieren und auch Jesus, der dann darauf reagiert. Und wie Jesus reagiert, ist unglaublich spannend, weil Jesus eben das deutet und erklärt, was da passiert. Und weil er darin überrascht und mit den Erwartungen bricht, die da an ihn herangetragen werden. Und darum wollen wir seine Antwort auf das, was da passiert, uns heute im Einzelnen anschauen. Die Frau wird wegen dem, was sie dort tut, von den Anwesenden kritisiert. Den Leuten gefällt das nicht, was sie tut. Insbesondere nehmen sie dann Anstoß an dem Öl, das sie Jesus über den Kopf gießt, weil das Öl kostbar und teuer ist. Das können wir heute vielleicht im Ansatz nachvollziehen, wie kostbar Öl sein kann. Wenn es nicht vorhanden ist, wird es rar und man bezahlt gerne mal auch etwas mehr dafür. Aber es war noch kostbarer damals, dieses Öl, was sie benutzt hat, als das, was wir heute vielleicht für Sonnenblumenöl bezahlen. Die Summe, die da genannt wird, die entsprach ungefähr einem Jahreslohn eines Arbeiters. Das war also wirklich nicht ohne. Das war wirklich sehr, sehr wertvolles Öl, das diese Frau dort aufbricht, diese Flasche aufbricht und über Jesu Kopf gießt. Und dafür wird sie angegriffen. Mit einem ja schlüssigen Argument, das Geld hätte man sehr viel besser benutzen können, um den Armen Gutes zu tun, um es ihnen zu geben oder etwas für sie zu kaufen. Worauf man ja sagen muss, stimmt. Da haben sie absolut recht damit. angesichts dessen, wie Jesus bisher aufgetreten ist und was bisher im Markus-Evangelium über ihn erzählt und berichtet wird, wie er gehandelt hat, was er gelehrt hat, dann sollte man eigentlich auch meinen, dass diese Kritiker da ganz in seinem Sinne sprechen. Jesus hat erst kurz vorher im Gespräch mit einem reichen Menschen ihn aufgefordert, seinen ganzen Besitz aufzugeben. Er ist vor allen Dingen zu unterprivilegierten Menschen gegangen. Er hat sich mit den Reichen und Mächtigen eigentlich eher angelegt. Und die Anwesenden, die hier die Frau kritisieren, die folgen also eigentlich, folgen sie nur Jesu Linie, indem sie kritisieren. Und sie erwarten vermutlich von Jesus, dass er ihnen zustimmt und ihnen Recht gibt. Und mit dieser Erwartung bricht Jesus hier. Er überrascht sie damit, dass er ihre Kritik, dass er da nicht einstimmt, sondern dass er sie zurückweist. Und er beginnt das zunächst einmal mit dem Satz: Lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und ein Vers später: Sie hat getan, was sie konnte. Jesus geht als erstes erstmal nicht auf den Inhalt der Kritik ein, nicht auf das, was genau die Frau getan hat, sondern er betont erst einmal, dass sie überhaupt etwas getan hat. Die Frau hat Jesus etwas Gutes getan. Sie hat sich auf den Weg gemacht, sie hat sich Gedanken gemacht, sie hat etwas aufgegeben von dem, was sie hatte, und das alles für Jesus. Es ist wichtig, diesen ersten Satz, bevor es um die anderen Argumente geht, erst einmal wahrzunehmen, weil ich darin eine riesengroße Wertschätzung für diese Frau wahrnehme. Jesus blickt sie an und blickt nicht als erstes auf die Qualität oder auf die Richtigkeit ihres Handelns, sondern er sieht erst einmal, dass sie handelt. Dass sie sich bemüht, dass sie sich aufgemacht hat, dass sie eine Idee, die sie hatte, umgesetzt hat und dass sie all das für ihn tut. Und darum verteidigt er diese Frau. Sie tut das, was sie kann, für ihn. Das ist das Erste, wo er die Erwartungen sprengt. Und immerhin hat die Frau ja auch nicht wenig getan. Sie gibt ja ganz schön viel. Sie lässt sich einiges kosten und genau dafür wird sie ironischerweise kritisiert. Dafür, dass die Frau nach der Meinung der anderen eben Geld verschwendet, das man gut hätte nutzen können, um den Armen zu helfen. Und auch auf dieses Argument geht Jesus dann ein. Und zwar mit den Worten: Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Dass Jesus hier diese Kritik zurückweist, darf nicht missverstanden werden, als würde er hier die Hilfe für die Armen oder die Almosen grundsätzlich geringschätzen. Sondern ich verstehe das hier so, dass er die Motivation dieser Kritiker entlarvt. Ich lese darin die Botschaft: Die Armen gab es immer und die gibt es auch immer und jetzt plötzlich schert ihr euch um sie. Wo sie euch sonst doch egal sind. Wo wart ihr denn an all den anderen Tagen, als es die Armen gab? An jedem anderen Tag könnt ihr euch um sie kümmern, aber plötzlich fallen sie euch ein, woher so eine unbekannte Frau die Initiative ergreift und etwas tut. Und man muss sagen, eigentlich, wie gesagt, die Anwesenden haben ja nicht grundsätzlich Unrecht mit ihrem Anliegen, denn die Armen verdienen ja Almosen. Und sie betonen das vermutlich sogar, weil sie kurz vor dem Passafest standen und weil es damals üblich war, zu dieser Zeit die Armen finanziell zu unterstützen, damit sie sich auch ein Passamahl herrichten konnten. Ihr Argument ist also inhaltlich gar nicht weit hergeholt. Und im Judentum damals war Wohltätigkeit auch ein hoher Wert. Und dazu gehörte aber nicht nur die Almosen an die Armen zu geben, sondern es gehörte auch die praktische Unterstützung, die praktische Tat dazu. Die praktische Liebestat, die eine bestimmte Situation erfordert. Und zu dieser Liebestat gehörte eben der ganz persönliche Einsatz einer Person und die persönliche Begegnung mit einem Menschen. Und ersteres fordern die Kritiker und zweiteres tut die Frau hier. Diese beiden Arten der Wohltätigkeit dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, was die Kritiker tun, weil je nach Situation kann das eine oder andere angemessen sein. Und deswegen verteidigt Jesus hier die Tat dieser Frau. Nicht, weil er sagt, die Liebestat ist immer besser als die Almosen, aber er zeigt, dass ihre Tat für diese Situation hier sehr, sehr angemessen ist. Und die Situation, in der sie sind, die beschreibt Jesus mit den Worten: Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Jesus ist ja auf einem Weg unterwegs. Und an diesem Weg steht er kurz vor seinem Tod. Und seine Worte sollen hier verdeutlichen, dass ihm das sehr bewusst ist. Und dass die meisten um ihn herum das aber nicht begriffen haben. Und diese Ankündigung vom Leiden und Tod von Jesus und das Nichtverstehen von den Menschen um ihn herum, das ist so ein ganz, ganz wichtiges Motiv im Markus-Evangelium. Das kommt dort immer wieder vor und das hat eine Bedeutung. Das Markus-Evangelium beschäftigt sich immer wieder mit der Frage, ist Jesus wirklich der Messias? Ist er der königliche Retter, der Sohn Gottes? Und wenn ja, was für eine Art Messias ist er denn? Und im Markus-Evangelium wird eben immer wieder veranschaulicht, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, dass er als königlicher Retter verstanden werden soll. Er wird auch als Gottes Sohn bezeichnet. Er tut viele Wunder. Aber es wird eben auch immer wieder deutlich, dass Jesus nicht der Messias ist, den die Menschen erwartet haben. Ein Revoluzer, ein militärischer, sich durchsetzender König, der das jüdische Volk aus der Besetzung von den Römern befreien würde. Sondern ein Messias, der sich vor allem im Leiden und Sterben zeigt. Und das ist der Kern dieser Botschaft. Das verstehen aber meistens gerade die Menschen um ihn herum nicht, von denen man es erwarten würde. Die Schriftgelehrten und die religiösen Gebildeten, die sich auskennen, viele auch im Volk, die hoffen, in Jesus eben die Messias nach ihren Vorstellungen gefunden zu haben, die ihn mit Palmzweigen und Jubelrufen begrüßen und empfangen und am Ende doch seinen Tod fordern, als er nicht der ist, den sie erwartet haben. Und auch die Jünger verstehen es immer wieder nicht, obwohl Jesus es ihnen mehrfach ankündigt. Und stattdessen zeigt sich im Markus-Evangelium immer wieder gerade an den Menschen, was für eine Art Messias Jesus ist, von dem man es am wenigsten erwartet hätte, die am Rande der Gesellschaft stehen oder vielleicht sogar Feindbilder darstellen. Das zeigt sich an den Kindern, die zu Jesus gelaufen kommen und die er zu sich lässt. Das zeigt sich an dem römischen Hauptmann, der unterm Kreuz, als Jesus gerade stirbt, es auf den Punkt bringt mit den Worten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und es sind auch immer wieder Frauen. So wie hier eben in dieser Szene. Wir wissen nicht, was genau diese namenlose Frau begriffen hat. Es werden keine Worte von ihr überliefert und wie leider viele Frauen in der Bibel bleibt sie schemenhaft. Aber was deutlich wird, ist, dass sie in diesem Moment daran gelegen ist, Jesus etwas Gutes zu tun. Auf dem dunklen Weg, den er gehen muss, hin bis zu seinem Tod, beschenkt sie ihn hier in dieser Situation mit einer liebevollen und fürsorglichen Geste, einer wohltuenden Salbung mit pflegendem Öl. Und Jesus deutet diese Geste ja noch tiefer. Er legt eine Symbolik hinein, die wieder darauf ausgerichtet ist, zu erklären, was für eine Art Messias er ist. Einer, der leiden wird. Einer, der sterben wird. Einer, der bald begraben werden wird. Und für das, was hier vor ihm liegt, hat die Frau ihn gesalbt und wird dafür für immer mit dem Evangelium in Verbindung gebracht werden. Mit dem Evangelium, mit dieser Botschaft vom Leben und vom Leiden und vom Sterben Jesu, vom Sohn Gottes. Von einem König, der anders ist als erwartet, der nämlich, wie Jesus es kurz vorher noch sagt, nicht gekommen ist, um die Macht an sich zu reißen und zu herrschen und sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sich hinzugeben für die Menschen, die er so liebt. Jesus wird in dieser Szene als jemand vorgestellt, der all diese Erwartungen, die da an ihn herangetragen werden, sprengt. Er sprengt sie mit der Reaktion auf diese Frau, womit er die Anwesenden überrascht. Und er sprengt sie als Messias, der sein Leid ankündigt. Die Menschen um ihn herum meinen zu wissen, mit wem sie es hier genau zu tun haben. Und Jesus zeigt ihnen immer wieder, dass er nicht in ihre engen Denkmuster passt. Wenn wir heute, einige tausend Jahre später, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und die vielleicht schon einige Male die Bibel aufgeschlagen haben, diese Geschichten lesen, dann haben sie ja manchmal nicht so den überraschenden Effekt auf uns, wie vielleicht für die ersten Leserinnen und Leser oder für die Menschen, die Jesus sogar live begegnet sind. Denn irgendwie wissen wir ja, wie das Ganze ausgeht. Wir wissen, dass Ostern kommt, wir kennen das Ende. Uns ist klar, dass Jesus leiden und sterben wird. Wir kennen so dieses Geheimnis um den Messias. Und das verführt uns leicht dazu zu denken, ich weiß, worum es geht, ich habe es kapiert. Und genau wenn ich das denke, sollte ich mich wohl hinterfragen, ob ich nicht mich wohl doch eher auf der Seite derer wiederfinde, die meinen begriffen zu haben und doch nicht begreifen. Auf der Seite der religiös Gebildeten, der Eliten, der Schriftgelehrten. Vielleicht auch der Jünger, die ja viel mit Jesus unterwegs sind und darum denken, ein Muster erkannt zu haben und voraussagen zu können, wie er handeln wird. Und dann kommt Jesus und fordert sie damals und uns heute ganz neu heraus. Interessanterweise muss ich sagen, mir ging es tatsächlich mit dieser Geschichte so, dass sie mich nochmal überrascht hat. Ich kannte sie eigentlich, ich habe sie schon öfter mal gelesen. Und doch war ich letzte Woche, als ich sie für die Predigt das erste Mal wieder gelesen habe, irgendwie schockiert von Jesus' Antwort über die Armen. Weil es mir in den letzten Jahren so unglaublich wichtig geworden ist, dass mein Glaube praktische Auswirkungen hat. Dass er für Menschen da ist, sich nicht nur um mich selbst dreht, dass es im Glauben auch um Gerechtigkeit geht und um die Hilfe für andere und die Annahme von Ausgegrenzten und den Menschen am Rande der Gesellschaft. Und darum hat mich diese Stelle gepackt und auch irgendwie ertappt. Nicht, weil es falsch wäre, zu betonen, dass der Kampf für Gerechtigkeit zum Glauben dazugehört, aber für mich steckt in diesem Text die Erinnerung, dass meine Erkenntnis eben nicht alle Erkenntnis ist. Und dass weder der Glaube noch Jesus einseitig und festlegbar sind. Wir tendieren dazu, die Sachen, die wir verstanden haben, hochzuhalten und zu betonen und vielleicht sogar absolut zu setzen. Wie die Jünger und die Anwesenden, die diese Frau hier kritisieren. Sie hatten ja ganz richtig einen Teil des Glaubens begriffen, nämlich, dass die Sorge um die Armen zum Glauben dazugehört. Aber sie wollten eine Norm daraus machen, ein festes Regelwerk daraus schnüren, dass sie wie so eine Schablone übers Leben legen und wo dann alles so hindurchgepresst werden muss. Wo alles passend gemacht werden muss, sodass man scheinbar immer klar sagen kann, was jetzt richtig und falsch ist und wo nichts anderes mehr Platz hat, wo nichts anderes mehr durchkommt. Es kann Situationen geben, in denen wir überzeugt sind zu wissen, was jetzt richtig wäre und ganz genau zu wissen, was Jesus jetzt darüber denken und was er tun würde. Und das kann ganz verschiedene Situationen sein, ob es jetzt darum geht, wie wir mit unserem Besitz umgehen, verschiedene ethische Fragen zu beantworten oder vielleicht auch welche Entscheidungen in der Gemeinde gerade dran sind. Und es muss ja gar nicht unbedingt sein, dass wir da falsch liegen mit dem, wie wir es einschätzen. Aber wir müssen uns die Offenheit dafür bewahren, dass es möglich ist, dass wir die Situation vielleicht zu kurzsichtig bewerten. Und dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, hier zu handeln. In den Evangelien werden immer wieder Begegnungen von Jesus mit Menschen beschrieben, in denen er eben überraschend anders antwortet oder gehandelt hat als erwartet. Das heißt nicht, dass wir aus dem, was er getan und gesagt hat, keine Schlüsse ziehen sollen und uns ihn zum Vorbild nehmen sollen. Aber es heißt, dass Jesus uns möglicherweise auch heute überraschen würde mit dem, was er tut und sagt. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht damit anfangen, aufgrund dessen, von dem, was wir lesen und meinen, verstanden zu haben, aufgrund von Jesu Taten und Worten, unser Leben in diese vorgeformten Schablonen zu pressen und Gesetze daraus zu machen. Sondern die Worte und Taten von Jesus fordern uns gerade heraus, immer wieder neu zu fragen und zu suchen. Immer wieder neue Situationen anzuschauen und zu fragen, was ist denn jetzt vielleicht gerade hier angemessen und notwendig? Und nicht zu schnell zu den offensichtlichsten Antworten zu kommen. Und auch andere nicht vorschnell zu kritisieren und zu verurteilen, wenn sie aus ihrem Glauben heraus vielleicht anders handeln als wir. Sondern ins Gespräch miteinander zu kommen, warum wir jeweils unsere Entscheidung vielleicht für wichtig halten. Wir sind herausgefordert, auch immer wieder zu hinterfragen, was wir meinen, verstanden zu haben. Uns immer wieder bewusst zu machen, dass wir uns nicht die religiöse Elite zum Vorbild nehmen sollen, die sich ziemlich sicher waren, alles verstanden zu haben und Menschen beurteilen zu können, sondern dass Jesus sagt, wir sollen uns die Kinder zum Vorbild nehmen, die einfach zu Jesus laufen und denen das Himmelreich gehört. Und die Worte und Taten von Jesus fordern uns auch heraus, immer wieder zu fragen, wie unsere Vorstellung von einem Messias, von einem König, von Jesus aussieht. Und auf der Suche zu bleiben, offen dafür zu sein, dass uns Jesus nochmal ganz, ganz neu begegnet. Dass er unser Bild von ihm nimmt und vielleicht noch einmal einige Pinselstriche daran verändert, oder es sogar vielleicht mal noch ganz übermalt. Sich diese Offenheit und diese Suche zu bewahren, das kann auch verunsichern. Weil wir Menschen gerne uns festlegen und Dinge gerne einsortiert haben in Kategorien, weil wir wissen wollen, womit wir es denn zu tun haben, weil wir auch planen wollen. Es tut gut zu wissen, was genau die Schubladen sind, in denen wir etwas stecken können. Aber Jesus lässt sich nicht in diese Schubladen reinstecken. Er lässt sich nicht in eine Schablone pressen und er lässt sich auch nicht vereinnahmen für unsere Zwecke. Aber er lässt sich finden. Jesus als Person, als jemand, der uns begegnet und der uns berührt. Und das ist das, was wir tun können, uns an Jesus als Person zu wenden. So wie die Frau es ja in dieser Szene hier tut. Wie gesagt, wir wissen nicht, was sie von Jesus schon gehört und begriffen hatte. Wir wissen nicht, was sie meinte, wer Jesus genau ist. Und wer weiß, was sie sich genau mit dieser Geste gedacht hat. Das wird uns hier nicht beschrieben. Das, was wir von ihr hören, ist ihr Handeln. Und darin zeigt sich, dass sie sich zu Jesus hingezogen gefühlt hat, dass sie ihm begegnen wollte, dass sie etwas für ihn tun wollte. Sie hat ihn als Person gesucht und sie hat ihm das gebracht, was sie hatte. Und darin kann uns diese Frau zum Vorbild werden. Wir können da, wo wir stehen, mit dem, was wir meinen, begriffen zu haben, und dem, was wir auch noch nicht verstehen, zu Jesus kommen und ihm einfach das bringen, was wir haben. Das tun, was wir können. Immer mit dem Wissen, dass wir auch daneben liegen können. Dass es vielleicht andere anders machen und dass es vielleicht selbst Jesus anders gemacht hätte. Aber auch in dem Vertrauen darauf, dass bei allem, was Jesus tut und sagt, wir immer wieder ans Kreuz verwiesen werden. So wie in dieser Szene. An dem Ort, an dem Jesus sich als ein König zeigt, der leidet und stirbt und der sich hingibt für viele. Auch für uns und auch genau für die Momente, in denen wir nicht begreifen und nicht in seinem Sinne handeln. Und darum dürfen wir weiter auf der Suche sein, dürfen wir weiter so gut wie möglich versuchen, uns Jesus nachzuahmen. Und ihm auch im Vertrauen auf diese Worte, die er über diese Frau ausspricht. Sie hat getan, was sie konnte. Amen.